Diese Predigt trägt den Titel Um meinetwillen. Heute haben wir eine der bekanntesten Stellen der Bibel vor uns, und zwar schon zum zweiten Mal im 1. Mose 22, ab Vers 1 steht: Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar, schichtete das Holz darauf, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. So dass man heute noch sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Soweit der Text. Vieles, das wir hier lesen, ist uns ja bekannt aus Parallelstellen, und zwar Aussagen, Prophezeiungen und auch Umstände, die allesamt im Zusammenhang stehen mit Gottes eigenem Opfer, das er selber bringen würde, seinen eigenen Sohn. Und das stand seit Grundlegung der Welt ja fest. Der Einzige, den er lieb hat. Und diese Liebe und das Mitgefühl Gottes in seiner Tiefe zu erfassen, das ist uns hier gar nicht möglich. Wir erahnen davon auch hier nur ein wenig, wenn wir zum Beispiel bemerken, wohin sich diese kleine Menschengruppe bewegt. Allen voran aber Abraham, der Vater. Wir lesen wohl von Gottes intensivem Mitgefühl an vielen Stellen seines Wortes, wie zum Beispiel in Jakobus 5,11. Wir lesen, dass er sehr mitfühlend ist und ein Erbarmer ist, aber die tatsächliche Tiefe seines Erbarmens, die loten wir niemals aus. Wir sehen, dass Gott sich hier ganz gezielt mit Abraham und dessen Sohn Isaak in jene Gegend begibt, in welche er später selber seinen eigenen Sohn opfern wird. Er bestimmt einen Berg in unmittelbarer Nähe der späteren Kreuzigungsstätte. Und diese prophetische Ortsverbundenheit, die mag uns ein Bild sein, ein Hinweis darauf, dass Gott zu unserem Heil doch immer alles selber tun musste und auch wollte und uns alles von sich aus geben musste, uns entgegeneilen muss, uns führen muss. Wir hatten ja einst von uns aus weder den Gedanken noch die Absicht zur Umkehr, geschweige denn irgendetwas Gutes ersinnen können, das uns zum Heil dient. Gott aber tut alles dafür. Er gibt uns seinen Sohn. Und er buchstabiert mit jedem, der es hören und haben will, sein Heil. Es ist seine Initiative von jeher. Und wie er dabei vorgeht, wird besonders an diesem schweren Weg ersichtlich, auf dem gleichzeitig alles menschlich Hohe zunichte wird. Und das gilt für Abraham und für seinen Sohn. Das gilt ebenso für alle menschliche Hoffnung, für die selbstgemalte, für die erhoffte Zukunft. Alles wird zunichte und schließlich getauscht gegen das göttliche Heil. Es gilt Gottes Plan hier und überall. Es kommt Gottes Zukunft, eine gute Zukunft für den Menschen, der im Glauben gehorsam wird. Jetzt ist Abraham also im Land Moria auf Gottes Geheiß hin. Ein menschliches Sprichwort sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja, der Mensch denkt wohl, aber nicht so wie Gott. Gottes Gedanken, die sind ihm fern, bis der Heilige Geist ihm etwas auftut, vom Wesen, vom Wirken und vom Denken Gottes. Das gilt aber nur dem im Glauben Gehorsamen, wie in Apostelgeschichte 5,32 steht. Der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. In unserem Abschnitt drängt sich auch einmal mehr das Bild vom Anfang der Schöpfung auf, als der Geist Gottes sich bewegte, so heißt es, über dem Angesicht der Wasser bewegte er sich, so steht es geschrieben. Und dieses Wort bewegen hat hier die Bedeutung von Schweben, von Brüten, von Flattern und von Fliegen, soll heißen Fürsorge, soll heißen Schutz. Das also steht dahinter. Auch wenn es hier am Leidensweg Abrahams vordergründig anders ausschaut, hier herrscht nichts als Gottes Fürsorge und Gottes Voraussicht und sein Schutz. Hier im Land Moria für Abraham und seinen Nachkommen. In Christus gilt aber das in deinem Glaubensleben auch alle Zeit für dich. Manches von Gottes Führung sieht wohl für uns zuerst ganz anders aus, aber die Zeit wird zeigen, wie richtig es war und wie gut es war. Wo Abraham hingeführt wird und wo auch wir platziert werden vom Herrn, da ist der von Gott fürs Heil und für die Versöhnung rechte Ort. Seinen wahren Heiligen, seine Jünger, die rangiert, der Herr selbst, kein Mensch, kein Verein, haben die Alten gesagt. Wir Menschen verbinden ja mit manchem Ort Erinnerungen positiver oder auch negativer Natur. Gott aber betrachtet die Geografie mit seinem Vorwissen. Und einige Orte sind uns diesbezüglich auch schon bekannt, für die Gott gewisse Ereignisse prophezeit hat. Er kennt ja seit jeher den Platz unserer Geburt und er weiß den Ort und die Umstände, unter denen wir sterben werden. Und mit diesem Gedanken wenden wir uns wieder dem Text zu. Im Vers 2 haben wir gelesen, und er sprach, nimm doch deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Gott hatte, was seinen eigenen Sohn betrifft, vorsorglich Bethlehem genannt als Geburtsort und das Land Sebulon und Naphtali, dass es sein großes Licht sehen wird, und viele andere Stationen bis hin zum Ölberg und bis zum neuen Jerusalem. Auf einem Berg, den ich dir nennen werde, hat er gesagt zu Abraham, er nennt den genauen Hügel nicht sofort, er sagt nur, geh hin in das Land Moria. Na, wie sieht es denn hier aus, vom biblischen und vom geografischen Standpunkt her? Nach Osten zu, da sieht man den Berg, der später einmal der Ölberg heißen wird. Von Süden her grüßt von weitem die Stadt Salem, dort baut David 1000 Jahre später die Burg Zion. Und im Westen, da sieht man eine kleine, kaum sichtbare Erhöhung, einen eher armseligen Hügel, der aber, als die Zeit erfüllt war, höher wurde, wesentlicher, wichtiger wurde als alle hohen Berge der Welt zusammen. Denn er hatte das Kreuz unseres Heilands zu tragen. Abraham hat Gott von dem Allen dort nichts gesagt. So ergeht es auch uns in vielen schier unverständlichen Lebensführungen. Wir haben wohl das Geschriebene, das prophetische Wort, aber was unser Leben hier betrifft, wissen wir nichts von der Zukunft und erkennen oft keine Zusammenhänge. Aber der Allmächtige, der später dort auf jenem Hügel seinen geliebten Sohn opferte, der hat die Geschichte in der Hand und auch die unsrige. Das macht nicht nur den Unterschied aus, sondern vor allem das Heil seiner Kinder. Und es ist bemerkenswert, wie nahe Gott jetzt herangeht an die künftige Todesstätte seines geliebten Sohnes mit dieser Tat Abrahams, die aber gar nicht zur Tat wird. Frappierend nahe. Gott hätte tausende Berge zur Verfügung gehabt, aber er zieht die Nähe zu der großen Heilstat vor, die in seinem Sohn geschehen wird. Eine Vorschattung, die wir in nahezu jedem Ort und Gegenstand des Alten Testaments finden. Denken wir nur an die Stiftshütte, an die Schechina, an die Opfer im Gesetz. Ist es nicht herzergreifend, dieses Nahen Gottes zu jenem Ort? Ist es nicht ergreifend, was im Galaterbrief steht, was den Sohn der Sklavin und was den Sohn der Freien betrifft? Ist es nicht ergreifend, dass Gott gerade diesen Abraham berufen hat und ihn zuerst menschlich zunichte werden ließ, bevor er den Nachkommen und das Heil gebracht hat? Ist es nicht ergreifend, dass Gott den irdischen Vater persönlich das Holz spalten lässt und dass der es auf den Sohn legt, das Holz, auf dem er sterben soll? Sind sie nicht ergreifend, alle diese Parallelen zu Jesu Geburt, Kreuzigung, Tod und Auferstehung, zu Gesetz und Gnade, zu Knechtschaft und Freiheit? Sind sie nicht alle für uns aufgeschrieben? Zeigen sie nicht Gottes Liebe und Plan durch die Jahrtausende und beweisen sie nicht die Umsicht und die fürsorgliche Führung Gottes? Ach, dass wir doch Augen und Licht genug hätten zu sehen und Ohren zu hören, was das Wort Gottes und seine Lebensführung uns mitteilt. Denn dort auf dem Hügel, der später den Namen Golgatha trug, dort wurde jedem Geist und Fleisch geoffenbart, was gemeint ist mit dem Wort, also hat Gott die Welt geliebt. Und sozusagen knapp daneben, hier auf dem Gebirge Moria, auf dem Altar, den der Abraham baut, in der von Gott bestimmten Nähe, da finden wir nun auch das gespiegelte Prinzip vor, also hat Abraham seinen Gott geliebt. Und halt es da nicht wieder in unseren Herzen, seht auf Abraham, euren Vater, wie in Jesaja 51,2 steht. Beides soll uns begleiten heute und auch morgen noch und auch in die ganze Ewigkeit. Wie ausführlich berichtet durch die Heilige Schrift über die Berufung Abrahams, nämlich im Besonderen darüber, wie er gehorsam geworden ist, auszugehen aus Ur, seinen Weg über Haran und die anderen Stationen seines Lebens. Und Gottes Wort erging an ihn geschenkweise, wandle vor mir und sei nützlich oder sei ganz, wie es an anderen Übersetzungen heißt. Und jetzt hier in diesem 22. Kapitel des ersten Buches der Bibel, da wird uns Zug und Zug um Zug berichtet vom schrecklich großen Tun des Patriarchen, dem Vater des Glaubens. Schritt für Schritt wird uns jetzt vor Augen gemalt. Abraham baut den Altar. Er war ja bereits geübt darin, das haben wir schon einmal festgehalten. Er hat ja schon etliche davor gebaut, dankbar am Abschluss jeder Wegstrecke seines Lebens. Aber wie war ihm denn diesmal zumute? Jetzt legt er das Holz darauf. Wie muss ihn dabei die Wehmut erfasst haben? Den Körper seines so lang ersehnten und nun bald toten Sohnes den Flammen auszusetzen. Und nun bindet er den Sohn und legt ihn oben auf das Holz. Das erste Wort Christi, als er an das Fluchholz genagelt wurde, war Abraham damals nicht bekannt. Das Wort, das den seligsten, den schönsten Anfang hat, den wir seinetwegen aussprechen dürfen, Vater, vergib ihnen. Aber den Tag Jesu gesehen, das hat Abraham schon und er hat sich sehr gefreut, das ist uns durch Jesu Mund bestätigt worden. Aber bedenken wir, was in so einem Menschen vorgeht. Wie vielen von uns geht es ähnlich. Wir wissen nicht, warum wir in dieser oder jener Situation stecken. Wir sehen Gottes Absicht jetzt nicht. Sein Ziel und das Ende. Unsere Seele klebt, na wo? Immer noch und immer wieder am Staub, wie Psalm 119 sagt. Was aber sagt uns Gottes Wort? Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. So in 1. Petrus 1, 8 und 9. Na wohl dem, der das heute schon so sehen kann, wiewohl er nicht sieht und doch glaubt. Was aber ging in dem mitfühlenden himmlischen Vaterherzen vor bei diesem Tun Abrahams? Auch er sieht nicht der Abraham und er glaubt doch und Gott sieht zu. Schritt für Schritt, man möchte beinahe sagen, in eigener Sache. Ja, was passiert im Herzen Abrahams? Wer waren die Nächte? Woher die Kraft zum Weitermarschieren? Woher die Kraft zum Antworten? Wie ist denn das bei deinen Prüfungen? Ist uns klar, warum es dabei geht? Jetzt aber regt Abraham die Hand aus und fasst das Messer, um damit seinen Sohn zu schlachten. Na, was wird da durch sein Innerstes gegangen sein in diesem Moment? Sagt er jetzt, ich kann das nicht? Viele treten doch schon bei geringsten privaten, familiären oder gesundheitlichen und beruflichen Belastungen vom Glaubensgehorsam zurück. Und Jesus fragt deshalb seine Jünger und auch uns, wollt ihr nicht auch weggehen? Und jene, die dann bleiben, klarerweise nicht wissend, wo sie sonst hingehen sollten, als bei ihm zu bleiben, die lernen sie schließlich kennen, die finstere, die dumpfe Lähmung, die das Herz eines Jüngers ergreift, ergreifen muss und ergreifen wird in schwersten Stunden der Hilflosigkeit. Und das gerade wieder im Anschluss an viele schwere Prüfungen, nach Jahren des Wartens, nach Jahren des Hoffens, weil ihre Sache sich dann doch nicht zum Guten gewandelt hat, sondern in lähmendes Entsetzen. Es war eine vage Hoffnung, die sie ohnehin kaum wirklich hatten, wenn sie sich auch eine kurze Zeit scheinbar verbessert hatte, nur um jetzt auf einmal gänzlich zernichtet zu werden. Aus der Traum, aus die Hoffnung, die Realität der Lebensführung Gottes zerschlägt alle Schwärmerei und Einbildung. Und wir dürfen umso dankbarer sein, je ernster die Sache ausgeht für uns. Denn dort, wo die Unausweichlichkeit einsetzt, wo es unmöglich ist zu fliehen, dort ist die Stunde Gottes angebrochen. Wohl dem, der das in vielen Situationen gelernt hat. Und wer dabei, wenn auch seufzend vielleicht, wenn auch stöhnend, ausrufen darf im Gebet, Herr, du Gott Abrahams, der drückt seines Herzens Armutsschrei ganz passend aus. Wir haben allen Grund, Abrahams Führung gut zu beachten und diesen Bibelabschnitt besonders gern zu haben. Gott Abrahams, was für eine ergreifende Herzensführung steht dahinter. Wir sind ja hier im Text an seiner wahrscheinlich tiefsten Stelle angekommen. Gott, der von sich sagt, ich bin ja der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, dass seine Wellen brausen. Herr, der Heerscharen ist sein Name. Er ist es ja, der auch unser Leben aufwühlt, sodass es uns die Luft nimmt, dass es uns schier das Herz zusammenschnürt und das Blut in den Adern stocken lässt. Von ihm heißt es auch, er beschneidet den Mut der Fürsten und er ist furchtbar gegen die Könige auf Erden. So im Psalm 76, 13. Und dieses Wort ergeht an seine Heiligen, an seine Jünger, an jene, die der Gerechtigkeit Gottes nachjagen. Es ist dies der Königsweg. Schrecken, Finsternis und Zernichten worten hier auf uns. Ja, schmal dieser Weg. Dort ist auch der Löwe auf der Gasse, den der Faule so fürchtet. Dort steht der, der Mose entgegengetreten ist, in seiner eigenen Herberge. Furcht und Zittern erfasst die Getreuen, wenn sie Zion betreten. Nun lassen wir uns nicht betrügen mit leeren Worten, weder von uns selber noch von anderen. Wir haben hier die Güte und den Ernst Gottes vor uns. Ganz handgreiflich und ganz real. Hier geht es um alles. Alles? Was bedeutet denn alles? Das Wort gibt uns die Antwort in 1. Korinther 15, 28. Damit Gott alles in allen sei. Er ist das Ziel, er ist die Herrlichkeit, er, Gott, ist, muss sein, alles in allem. Nicht unsere Wehwehchen, nicht leichtfertiges Herbeireden von Endzeit, nicht die unüberlegten, diese endlosen Fragen, nicht unser Wohl im Himmel, nicht unser Glaubensleben, das in vielen Punkten der Heiligkeit Gottes oft so fremd ist. Nein, das Ziel ist er, seine Güte, seine Gnade, dies bis zu als Leben, seine Wege, seine Gedanken sind höher als alles, was je unsere Wege, unsere Gedanken hervorbringen konnten. Und nicht die Freude am Heil, an unserem Heil ist unsere Stärke, sondern die Freude an ihm, dem Herrn. Und nur über den Gesamtverlust unserer ganzen Ziele, nur über den kompletten Verlust und tiefsten Bankrott alles Eigenen geht es dorthin, wo es heißt, Gott wird ersehen. Das ist der Name, das ist die Bedeutung von Moria. Wir nicken jetzt wohl innerlich. Gewohnt, biblischen Weisheiten immer das Ja-Wort zu geben. Aber die Realität Gottes im Leben, die belehrt uns intensiver, ganz realistisch und heilsam. der nach uns einer bedarf gar nicht eines Schwarmgeistes, einer Charismatik, einer speziellen Irrlehre, um bei Gott und seinen Zielen und Gedanken daneben zu liegen. Wir liegen automatisch daneben, weil wir von uns aus den Überblick nicht haben, noch die Liebe, noch das herzliche Erbarmen Gottes, das die Ewigkeit bestimmt. Wir selber sind zu irdisch, zu zeitlich orientiert, um außerhalb von Zeit und Raum denken und verstehen zu können. Hat uns das nicht unsere Vergangenheit schon oft gezeigt? Lehrt uns das nicht unsere Gegenwart? Wir müssten doch lügen, wenn wir uns einreden wollten, wir hätten Gottes Gedanken und Pläne ergriffen. Wir wüssten, was gut und wichtig ist. Mit dem Spatzenhirn und dem engen Herzen? Oh nein, mag jemand auch meinen, er habe die rechte Lehre bis ins Detail exakt erfasst? Das ist so nicht. Die Hauptsache, ja, die haben wir verstanden. Kreuz und Tod, die Reinigung und Vergebung durch Jesu Blut, die Rechtfertigung vor Gott durch seinen Sohn, soweit, ja. Aber schon im Geringsten, über das hinaus, drehen wir uns doch dann wieder um uns selbst, wenn wir mit Gott und Menschen in Verbindung treten. Wir bekehren uns ja hauptsächlich zu dem Bild unserer eigenen Ansicht von Gott. Und da ist nichts Brauchbares in uns für Gott, es sei denn unsere Armut und unsere Kindschaft vor ihm. Das Einzige, was wir haben und Gott bringen können und dürfen, ist Christus. Ansonsten haben wir es nicht ergriffen. Und wir werden es auch nicht ergreifen, solange wir hier leben. Es kann nicht sein, es ist zu groß, zu herrlich, zu tief. Konzentrieren wir uns aber jetzt wieder auf den Text. Schauen wir hin auf die Situation, die wir bisher wie ein Standbild angehalten haben. Abraham steht dort auf dem Berg an dem Altar, den er gemacht hat. Darauf liegt das aufgeschichtete Holz und obendrauf liegt gebunden sein über 30 Jahre alter Sohn. Die Hand Abrahams ist hoch erhoben, das Messer umklammernd. Ein wahrhaft gewaltiger Moment, eine unfassbare Tiefe für den Menschen Abraham. Hätte ihm das jemand vorher gesagt, er hätte es nicht für möglich gehalten. Gott fragt aber nicht danach. Allerdings das zu verkennen, ist ein typisches Merkmal persönlicher Schwärmerei fast jedes Christen. Hiob 3,25 sagt uns den Satz dazu, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und wofür mir graute, das hat mich getroffen. Und Gott führt auch uns eines Tages genau dort durch, wo wir bisher alles verdrängt haben vor lauter Angst. Aber Angst ist ja immer gepaart mit Sünde. Angst ist das Gegenteil der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Die Gottesfurcht aber, die ist gut, die gehört zum Leben Christi in uns. Und damit zurück zu Abraham, noch eine Sekunde. Der Todesstoß ist innerlich praktisch schon vollzogen. Es ist die automatische Folge des krampfhaften Erfassens des Messers. Noch eine halbe Sekunde und dann ist es geschehen. Wir lesen von Abraham, er hatte Glauben. Dieser Glaube ist da, so auch bei uns. Und doch ist gerade dieser Glaube dazu angetan, uns alles zu nehmen, was wir bisher auf ihn aufgebaut haben. Und ach, wie viele spielen ein ganzes Leben lang nur herum mit Gott, haben nur einen äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie, naturgemäß. Von solchen soll man sich abwenden, sagt das Wort Gottes in 1. Timotheus 3,5. Denn solche haben doch gar nichts zu tun mit Gott, haben nichts gemeinsam mit ihm. An den Früchten erkennt man sie am Jammern über ihre Lebensführung. Solche kommen nie in die schwere Glaubensprüfung, kommen nie in die Verlegenheit, solch atemberaubender Tiefe dieser inneren Verlorenheit, die doch dabei die seligste Errettung von Gott her ist. Das ist die Liebe, die wirklich errettet, die unser Herz als zu Recht verwandt mit Gott erweist, als echtes Kind Gottes. Und oh, wie tief, wie intensiv würden wir unsere Gotteskindschaft erleben, wenn wir mit erhobenem Dolch unsere von Gott geforderten Liebkinder immer gleich auf dem Altar des Kreuzes opfern würden und konsequent dort belassen würden. Gott schafft uns ja dazu viele tägliche Gelegenheiten in Krankheit, in Not und tiefer Bedrängnis, in denen wir unsere Kindschaft erweisen könnten und vor allem, damit wir nicht mitsamt der Welt verdammt werden. Deshalb werden wir so erzogen. Behalten wir dieses biblische Bild weiter im Auge, wie Abraham jetzt über seinem Sohn gebeugt steht, das Messer in der erhobenen Faust. Unser Humanismus wird wahrscheinlich jetzt heftig protestieren. Aber wenn wir selber die Tiefe der Führung von Gottes Liebe im Leben erfahren haben, dann werden wir hier aus Erfahrung vor einer Anklage zurückschrecken. Es wird uns gesagt, eines der schrecklichsten Dinge im Leben eines Menschen ist ein Schlaganfall, den man bei vollem Bewusstsein durchleben muss. Denn dann wird der ganze Schrecken über den Ausfall bestimmter Gehirnfunktionen und körperlicher Fähigkeiten als unheimliches Versagen miterlebt. Komplett hilflos ist man dem eigenen Körper und seinem Unvermögen ausgeliefert. Und ähnlich hier. Abraham durchlebt jetzt etwas, das ihm das Grauen durch die Seele peitscht. Gott Abrahams, was für ein Schrei der Seele, da schwingt die tiefste Not und Erfahrung mit. Aber über alledem steht ein Wort, das hier alles, die Situation, die Sache, die Prüfung, himmelhoch heraushebt. Ein Wort, das uns die Augen aufheben lässt in herrliche Dimensionen. Ein Wort, das größer ist als alle unsere Sorgen, unsere Ängste und Befürchtungen, stärker als die schwerste Krankheit, als die Nähe des Todes. Ein Wort, das unendlich wertvoll thront über allem, was wir glauben, was wir hoffen und hier lesen. Dieses Wort erklingt hier, Gott sagt, um meinetwillen. Und dieses Wort aus dem Mund Gottes, das ist das höchste Lob, die höchste strebenswerte himmlische Zustimmung über allem, was ein Mensch selber gar nicht bewerkstelligen kann und doch so gerne um Gottes Willen tun würde. Denn in uns selber ist ja nichts, was Gott ehren könnte. Auch Abraham hat getan, was er konnte. Es war nichts. Und doch geht die ganze Sache folgerichtig zu Gottes Ehre aus. Warum? Weil er, Gott, sie von Anfang bis zum Ende zu seiner Ehre so geführt hat. Wir selber sind ja nichts, wir können nur Gott bitten und Gott nur danken, und was dazwischen zur Ehre Gottes geschieht, das ist sein Werk, ausschließlich sein Werk. Aus diesem Grund steht ja in Epheser 2,10 das Wort der Neuschöpfung für uns, auch wenn es nur ganz wenige Christen verstehen wollen. Denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und zurück damit zum Altar auf dem Berg im Land Moria. Das Bild, das Gott hier in Isaak auf seinen Sohn Jesus hinzeichnet, das ist das eines Lammes, das zur Schlachtbank geführt wird. Und schau, es gab keinerlei Widerstand des Sohnes. Und sicher haben wir uns das schon einmal überlegt beim Lesen, warum eigentlich? Weil nur ganz wenigen irdischen Vätern ist dieser Schmerz erspart geblieben, nicht wahr? Es muss ja der Zeitpunkt da gewesen sein, dass der Vater dem Sohn schließlich eröffnet hat, du, Gott hat dich zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Die Reaktion, die ergebene Willigkeit des Isaak ist ein Wunder der Gnade Gottes. Ist es nicht tragisch, dass und wie weit wir uns schon entfernt haben vom Verständnis solch biblischer Aussagen und Tatsachen und Personen durch unseren rotzigen und trotzigen Humanismus und unsere erkaltende Liebe? Na, immer kleiner wird ja heutzutage der Prozentsatz des willigen Drunterbleibens unter Gottes Führung und Willen. Immer größer wird die eingebildete, hochmütige Aufmüpfigkeit der christlichen Gesellschaft unserer Tage. Aber zurück zu Abraham und zu Isaak. Ist schon die Willigkeit des Isaak ein großes Wunder Gottes, so ist die Glaubenstat des Abrahams ein noch viel größeres Gnadenwunder. Es kann nicht anders sein, als dass Gott ihm den Glauben so gestärkt hat, dass er vollbringen konnte, was eigentlich Menschen unmöglich war. Es ist ja schließlich die Wesensart und das Vorrecht Gottes, den eigenen Sohn opfern zu wollen, und zwar zur Rettung der Menschheit, zur Versöhnung mit sich selbst. Hier sieht man, was Gott dem Menschen zu geben imstande ist, nach dem Prinzip, wie unsere Tage, so unsere Kraft. Am großen, am schweren Tag, da gibt Gott dir große Kraft, wenn du auf ihn vertraust. Am größten, am schwersten Tag gibt er noch mehr. Man könnte das dann beinahe Allmacht nennen. Und viele Märtyrer haben genau diese Gnade erfahren in ihrer schwersten Stunde. Aber sehen wir uns das noch etwas genauer an. Wir haben Abraham ja sozusagen immer noch gedanklich eingefroren, über den Sohn gebeugt mit dem Messer. Erstarrt sein Herz jetzt dabei? Nein. Erstarrt sein Arm, der bereit ist zum tödlichen Stoß? Nein. Das ganze Geschehen hier und die Herzenshaltung Abrahams und Isaaks dabei können ja nur die paar heutigen Christen ahnen, glauben und einigermaßen erfassen, die selber in den schauerlichsten Tiefen erfahren haben, dass Gott uns trotz allem nicht über unser Vermögen versuchen lässt. Abraham hat ja nicht aufgehört zu denken und sozusagen nur mehr vor sich hin funktioniert. Ganz im Gegenteil, er dachte sehr wohl, intensiver denn je, das ist uns ja bekannt. Sein Geist war hellwach mitten in dem Schmerz, Die hämmernden Gedanken waren längst zum Gebet geworden, das Beten wurde zum Herzensschein, sein Schreien zerriss für ihn den Himmel. Und der Himmel öffnete sich und gab ihm den Gedanken, den vor ihm keiner auf Erden ausgesprochen hatte, soweit wir die Bibel kennen. Es steht in Hebräer 11, 19 dazu, Abraham dachte, Gott kann auch wohl von den Toten auferwecken, daher er ihn, nämlich den Isaak, auch zum Vorbild wiederbekam. Zum Vorbild der Auferweckung, eine erneute Vorschattung von Jesus. Aber wie konnte denn zu jener Zeit auch nur ein Mensch an Auferweckung denken? Es sei denn, er hätte den Lebensfürsten gekannt, den Todesüberwinder. Was war es denn, das Gott dem Abraham da gegeben hatte, so als stünde der leibhaftig neben ihm, der auf dem Friedhof in Bethanien dem verwesenden Lazarus zuruft, komm heraus, der zitternden Martha das wunderbare Wort aus Johannes 11, 25 sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir wissen nicht, wann das Wort aus Johannes 8, 56 erfüllt worden ist, als dort steht, Abraham, euer Vater war froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und er freute sich. Dass Abraham sich wirklich freuen konnte nach diesem allen, das erkennen wir sicher. In der größten Tiefe des Jammers macht er die tiefste Erfahrung von Gottes Macht und Herrlichkeit, gleichsam mit noch verbundenen Augen. Gott hatte sich ihm zuerst einmal in einen Grausamen verstellt, so wie bei Hiob in Kapitel 30 steht, im Vers 21. Aber anschließend zeigte sich Gottes Gesicht wieder voller Huld und Freundlichkeit. Auch da tut sich unser dummer Humanismus schwer, weil er die Erziehung hasst. Wir sollten das mitnehmen in unseren Alltag, nicht nur dorthin, wo es schwer ist, wo es in die Tiefe geht. Nein, wir brauchen diese Kenntnis täglich, stündlich. Isaak wurde an jenem Tag dem Abraham ein zweites Mal geschenkt. Gott hat ihm gleichsam selber die Tränen abgewischt, indem er die Tränen der Angst und Pein verwandelt hat in Tränen der Freude. Und bei dieser Gelegenheit bestätigt Gott alle früheren Verheißungen an Abraham noch einmal intensiv und sagt, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Wir sehen einmal mehr an diesem Geschehen, und jeder Jünger kann es bestätigen, wenn die Not am größten ist, dann ist Gottes Hilfe am nächsten. Und keiner wird zuschanden, welcher Gottes hart, welcher sich ganz und gar in seine Hand fallen lässt. Selig, wer sein Leben verliert, um Jesu Willen. Weil so einer schaut ja sogar hier schon viel von Gottes Herrlichkeit. Und noch etwas. Vater und Sohn sind jetzt nicht nur mit ihrem Gott, sondern auch untereinander tiefer verbunden als bisher, mit Bändern aus der Ewigkeit. Was aber bedeutet das für uns? Das wollen wir uns zum Schluss jetzt noch ansehen. Viele, die sich für gläubig halten und für fromm halten, werden sich vielleicht mit nervösen Schaudern abwenden von dieser Geschichte und vom Nachdenken darüber. Andere werden zugeben, dass diese Geschichte groß ist, sehr groß, zu groß, sagen sie, zu gewaltig für mich. Ja, diese Glaubenstat Abrahams ist auch wahrhaft groß, das Opfern des Sohnes um des Wunsches Gottes willen, obwohl es schließlich äußerlich gar nicht zu der Tat kommt. Aber übersehen wir bloß das eine nicht, diese Glaubenstat Abrahams ist gleichzeitig der Abschluss, der Höhepunkt eines Glaubenslebens, dem zahllose, viel kleinere Proben vorangegangen sind. Ein tägliches, ein stündliches sich selbst aufgeben ging dem voran. Das stete sich Gott hingeben, darin steckt die ganze Vorarbeit für diese große Tat. Und das war das Fundament, das Gott in Abrahams Leben gepflegt und aufgebaut hatte. Ohne diesen Grundstück des Glaubens hätte Gott nie das Große gefordert. Indem ein Mensch treu erfunden wird im Kleinen, sowie im Großen, indem wird er bereitet für das Größte. Denken aber viele Christen nicht folgendermaßen. Wenn ich einmal in große Leiden kommen werde, in Verfolgung, wenn Gott ein großes Opfer verlangt von mir, eine Leistung, die einen besonderen Glanz hat, dann bin ich gerne bereit, den guten Kampf zu kämpfen. Ja, einsam in der Wüste steht, wie ein entblätterter Baum, als Schauspiel Gottes für Engel und die Menschen. Ja, das wäre was für mich. Das ist wahrlich der Mühe wert. Aber einfach so täglich, stündlich, immer wieder, in allen möglichen Lebenslagen, mich selbst hassen und auf meinen Eigenwillen verzichten, das ist mir zu klein, zu gering. Das hat für mich keinen großen Wert. Ich bin zu Größerem geboren. Ja, wie dumm ist doch so ein Mensch. Das ununterbrochene Selbstverleugnen, das jede Stunde von uns gefordert wird, das ist ihm zu klein und zu leicht. In Wirklichkeit ist es ihm zu groß und zu schwer. Und weil er eben das Opfern im Kleinen nicht lieb hat und nicht übt, wird er nie in der Lage sein, in den großen Stunden des Lebens dem Feind Widerstand zu leisten unter Gottes Regie und Hilfe. Er sind geistliche Maulhelden, sonst nix. Aber wir alle wissen doch, nur wer im Geringsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Das ist das Programm Gottes und auch sein Gericht für uns. Und solche Tagträumer, die müssen sich sagen lassen, hättest du gelernt, die kleinen Füchse zu fangen, dann könntest du jetzt in Christus geduldig auch einem langweiligen Menschen zuhören. Herrn, hättest du gelernt, die Grobheit eines Despoten in der Familie und im Beruf zu erleiden und dabei selber dort zu bleiben, wo dein Platz ist, nämlich am Kreuz. Du hättest gelernt, einem, der immer alles übel nimmt, ihm das selber nicht übel zu nehmen. Du hättest gelernt, einem rechthaberischen Menschen gegenüber nicht mehr das letzte Wort haben zu müssen, obwohl du selber im Recht bist. Und das wäre dir möglich, in der Kraft deines Erlösers einem unsympathischen Menschen Sympathie zu erweisen. Du würdest, um der Liebe Christi willen, endlich auch die vermeintlich guten Witze hinunterschlucken. Und jede verdiente oder unverdiente Demütigung könntest du ohne Bitterkeit in Christus hinnehmen. Du würdest tagtäglich gesalbten Hauptes einhergehen, auch mit Zahn- und mit Kopfschmerzen. Und du könntest endlich deiner ganz gewöhnlichen Arbeit im Haus, in der Familie und im Geschäft etwas abgewinnen, nämlich, dass es eine gottgegebene Berufung ist. Du könntest für einen Einsamen vielleicht einmal endlich verzichten auf dein Vergnügen ein Stück weit, wenn du in Christus durch den Tag gingest, auf ein Geldstück, wenn Gott dir einen Armen zeigt, oder auf eine eigene stille Stunde, wo Gott dich doch gerade für andere zur Gemeinschaft bestimmt hat. Steht meine Zeit denn in meinen Händen, meine Freizeit, mein Geld? Was habe ich denn, das ich nicht empfangen habe von Gott? Und was für ein Haushalter bin ich denn von Gottes Gütern im Alltag? Solche Forderungen bringt doch jeder Tag mit sich. Forderungen Gottes zum Selbstverzicht und zur Nachfolge. Nicht aus eigenem Antrieb und Vermögen, sondern in Christus, meinem Leben. Ja, sehen wir dich denn mit erhobenem Messer über dem, was vermeintlich dein ist? Oder verscharrst du weiterhin dein Liebstes in deinem Zelt? Die Regel ist, nur der, der in diesen Dingen nie treu gewesen ist, nur der wird meinen, das alles sei leicht. Wenn wir im Glauben und in der Liebe Gottes und des Christus bleiben und wenn wir den Alltag als den Tag seiner Ehre betrachten, dann steigt dieses Wort auch in unserem Leben hoch über alles. Um meinetwillen, sagt Gott dir dann, um meinetwillen hast du das alles getan. Und dann wirst du immer mehr darauf aus sein, nicht Nutzen zu haben, sondern Nutzen zu bringen, nicht glücklich zu sein, sondern glücklich zu machen, nicht zu herrschen, sondern zu dienen, nicht zu glänzen vor anderen, sondern sie zu erquicken. Und es wird für dich bedeuten, nicht nur Salz und Licht der Welt zu sein in Christus, sondern auch ein fröhlicher, ein freundlicher Mensch. Wo es nämlich im Herzen darum geht, dass Gottes Reich da ist, da sind, da wohnen die wahren Kinder Gottes, dort, wo Gott das Sagen hat und wo wir die Allergeringsten sind, wo wir nützlich sind, wo wir ganz sind und vor Gott wandeln, wie alles Abraham zugesagt wurde. Wir erinnern uns dieses Gotteswortes an Abraham ja ebenso wie an das erste an ihn. Du sollst ein Segen sein. Bin ich? Bist du ein Segen? Aber ohne diese täglichen Übungen nützt uns nicht einmal etwas, wenn wir die ganze Bibel auswendig lernen, wenn wir in einem christlichen Verein sind und uns sogar hin und wieder einsetzen für ein ernsthafteres Christentum. Nur über diese kleinen und leichten Übungen im Alltag werden wir in ihm stark werden für die großen Kämpfe, die einem Jünger ja nicht ausbleiben können. Denn nur so geht's Himmel an. Weil das andere ist nichts als dumme Spielerei und landet anderswo. Vielleicht kennst du ja einen, dem Gott dunkle und tiefe Leiden schickt, um ihn zur Buße zu leiten. Oder du siehst andere, bei denen er dasselbe jahrelang schon vergeblich mit seiner Güte versucht hat. Wieder andere haben beides in dauerndem Wechsel von Gott her. Aber da sind ja auch noch jene, bei denen nichts geschieht sozusagen, bei denen das Leben ganz still dahinfließt. Fehlt es bei denen an Proben? Ist es nicht auch bei ihnen so, dass sie Gott ununterbrochen prüft? Ob sie ihn über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen? Ob sie haben, als hätten sie nicht? Ob sie sich freuen, als freuten sie sich nicht? Ob sie die Welt gebrauchen und dabei nicht missbrauchen? Gibt es nicht unter uns heimliche Götzendiener, die einen in ihrem großen, unerwarteten Glück, die anderen in ihren schweren Leidenstagen? Viele laufen Nichtigen nach in eigenem Gedanken, suchen Ergötzung und Hilfe in löchrigen Zisternen, trotz all ihrem gläubigen Bekennen und dem schönen Schein. Schau doch, Hiob wurde von Gott von einer Probe in die andere geführt. Erst verliert er alles Hab und Gut, darauf alle seine Kinder, und dann wurde ihm seine Gesundheit und seine frühere Kraft verwandelt in Ohnmacht und Herzeleid. Dazu kamen die Anfeindungen seiner gutmeinenden Freunde. Was lernte Hiob aus alledem? Was wurde denn aus ihm? Er hat gelernt, das Wort Gnade Gottes neu zu buchstabieren. Oder denken wir an Elia, wie er den Glauben verteidigt hatte. Das war ein großartiger Sieg der Wahrheit. Aber dann verbirgt Gott einen Moment sein Angesicht, da bricht der Elia zusammen. Draußen, in der Wüste. Er wird irre an seinem Gott und an sich selbst. Aber durch diese Schule ist er vorbereitet worden auf die höchste Offenbarung Gottes im stillen, sanften Säuseln auf dem Horeb. Aber so ist es doch bei allen Heiligen. Wer von uns kennt es nicht, das Zerbrechen und Aufbauen Gottes in unserem Leben? Unzählige Beispiele aus christlichen Lebensbildern könnten wir hier aufführen. Da sagt am Grab seines Kindes sein Vater zum gläubigen Prediger, jetzt, wo das Kind weg ist, an dem mein Herz so gehangen hat, jetzt ist der Weg erst wieder frei zu Gott für mich, der Weg meines Herzens. Ein Ehepaar betet 15 Jahre lang um ein Kind, vergeblich. Da, als alle Hoffnung geschwunden ist, kommt das Kind. Und 2 Jahre später wird es epileptisch, kommt ins Heim. Der Vater geht in der Folge weg von Gott, aber die Mutter kommt gerade auf diesem Weg zum vollen Frieden. Na, manche meinen, so ist Gott nicht, sowas kann er nicht tun. Aber täuschen wir uns hier nicht, Gott kann alles tun. Sogar das, was der hartherzigste Mann nicht tun würde. Da heiratet ein ungläubiger Mann eine gläubige Frau und diese seine Frau folgt dem Herrn ganz richtig auf dem biblischen Weg. Sie gewinnt ihren Mann durch stillen Wandel ohne Worte. Als aber ihr zweites Kind geboren ist, wird die Frau wahnsinnig, kommt in eine Anstalt. Der Mann, der wird darüber stumpf und gleichgültig. Es schaut so aus, als ob Gott gegen Gott wäre, als ob er dem Mann jede geistliche Stütze nehmen will, damit dieser Mann wieder in sein fleischliches Leben zurückfällt. Und nach 5 Jahren kehrt die Frau gesund aus der Anstalt zurück. Was sagt der Mann zu ihr? Es war notwendig, dass dich Gott eine Zeit lang von mir genommen hat, damit ich durchdringen konnte zu einem selbstständigen, persönlichen Christentum. Ja, Gott kann alles tun. Es geht schließlich um die Ewigkeit. Er, der die Herzen und Nieren prüft, er findet den Punkt, der zeigt, ob wir ihn über alles lieben oder nicht. Wir brauchen nicht und wir sollen auch nicht um Trübsal bitten für unsere Tage hier wie die Schwärmer. Auch müssen und sollen wir nicht wie die Einsiedler und Klosterinsassen das zeitliche Glück von uns stoßen, das wir erhalten haben, sondern in Freude und Dankbarkeit das genießen, was Gottes Hand uns dargereicht hat. Aber wir sollen doch von dem allen frei sein, innerlich frei sein für ihn. Wir sollen nicht an den Gaben hängen. Wir müssen jederzeit bereit sein, das wieder herzugeben, was er uns zuvor gegeben hat. Wie Abraham. Nicht etwas opfern, weil es ohnehin nicht mehr zum Ändern ist, sondern wenn Gott will, dann müssen auch wir wollen. Weil er will und weil er unser Heil will, das ist der Abrahamssinn. Wer die Stunden von Gethsemane kennt und die Moria-Stunden, der weiß, dass das Ich-Wesen, dass der Eigenwille gestorben sein muss. Nämlich noch bevor der Tod kommt. Denn so einer weiß, dass der Tod dann ja kein Tod mehr ist, wenn wir schon vor dem Tod gestorben sind, wenn Christus unser Leben geworden ist. Und dann kommt die Stunde, die für jeden kommen wird, wenn wir von aller Kreatur verlassen, ja auch von uns selber verlassen, in unendlicher Ohnmacht dahinsinken. Dann wissen wir, dass wir nicht in einen endlosen Abgrund versinken, nicht in eine schreckliche Finsternis, Nein, dann werden wir vielmehr erfahren, dass der Gott, dem wir unser Leben lang alles geopfert haben, dass er uns jetzt an sein Herz zieht in dieser letzten irdischen Stunde. Bei ihm ist Freude die Fülle und liebliches Wesen immer und ewig. Und dann werden wir es hören, was auch wir so gerne hören wollen, dieses Wort, du hast es um meinetwillen getan. Und dann wird der Herr auch uns sagen, wie in Matthäus 25, 21 steht, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Amen.